Naturschutz und Ökologie sind Themen, die vor allem mit globalistischen und linken Parteien und Bewegungen in Verbindung gebracht werden. Dieses Feld wollte mein heutiger Gast Jonas Schick nicht einfach dieser Gegenseite überlassen. Dafür gründete er die Zeitschrift Die Kehre, in der er eine Vielzahl von Autoren die Themen Natur und Umweltschutz aus einer konservativ-traditionellen Perspektive beleuchten. Mit ihm spreche ich heute über Fragen des Naturschutzes und wie diese Thematik unmittelbar das Leben von uns allen betrifft. Dazu gehören etwa die Energiewende, die Klimaagenda und das Verschwinden von heimischen Naturflächen. Und damit, Herr Schick, heiße ich Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind zum heutigen Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
Herr Schick, Sie haben Ihre Zeitschrift mit dem Anliegen gegründet, das Thema Naturschutz aus dem konservativen Blickpunkt aufzugreifen. Und gleich vorneweg, worin besteht der Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Naturschutz?
Der erste Unterschied besteht darin, dass man Naturschutz, Ökologie erstmal als was ganz Ganzheitliches betrachtet. Also das ist nicht einfach nur der Faktor, dass ich irgendwo eine Wildnis aufbaue, sondern der Mensch wird da immer mitgedacht. Das bedeutet auch, dass gerade der Austausch des Menschen mit seiner Natur und manchmal auch gerade die Beziehung, die der Mensch zur Natur hat, was jetzt den Aufbau von spezifischen Traditionen angeht, also wie beeinflusst unsere regionale Natur auch uns als Menschen, als Gesellschaft, welche kulturellen Formen leiten wir daraus ab? Das ist ein zentraler Punkt bei rechtem Naturschutz. Und er ist ja dahingehend auch der ursprüngliche Naturschutz, weil der erste Naturschutz genau aus unserem politischen Lager kam. Und dahingehend auch dem, wenn es wird heute im linken Umweltschutz, Naturschutz, wird viel über Umweltschutz gesprochen, also das Ganze zu betrachten. Und da hatte der alte Recht in der Naturschutz, dem ist eigentlich auch schon voraus, dass er diese Perspektive schon eingenommen hat. Und das ist einer der zentralen Punkte. Und vor allem, dass der Mensch also ganz zentral ist, wie die gesellschaftliche Organisation ist. Also sind wir eher ortsgebunden, wie es für traditionale alte Gesellschaften üblich war, oder bewegen wir uns losgelöst als liberalisierte Individuen quer durch unsere Überflussgesellschaften? Das hat natürlich eine Auswirkung auf unseren, um diesen modischen neuen Begriff zu verwenden, ökologischen Fußabdruck. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass wir die Stimme sind, die es braucht im ökologischen Diskurs, die vorher viel zu stumm war und kaum gehört wurde.
Der menschengemachte Klimawandel, Herr Schick, ist ja eines der Hauptnarrative, um globalistische Interessen durchzusetzen. Bei Klimaschlagzeilen scheint der Weltuntergang stets zum Greifen nah. Was sagen Sie als konservativer Naturschützer zum Klimawandel?
Also es existieren ja mehrere Modelle. Es wird sich ja immer gerne darauf, also selbst auch in den Verlautbarungen des Internationalen Klimarats, gibt es ja immer verschiedene Modellrechnungen. Es wird sich gerne immer auf die Modellrechnung kapriziert, die das Worst-Case-Szenario ist. Das führt man gerne an. Es produziert natürlich Schlagzeile und auch Handlungsbedarf, den man da signalisieren möchte. Es bleibt aber auch dabei, dass noch nicht ganz klar ist, es wird ja viel prognostiziert, was löst das alles unbedingt hundertprozentig aus. Und vor allem, also wird das dann alles die Apokalypse? Meine Position ist, dass wir sehr wahrscheinlich nicht in der Apokalypse landen werden, wo unser Planet brennt. Das ist ja manchmal so das Schreckensszenario. Wir haben hier diese glühende, brennende Erde, mit der dann der Handlungsbedarf von so Gruppierungen wie der letzten Generation dann auch deutlich gemacht wird. Das hat ja auch immer was von so einer Weltuntergangssekte. Also ich glaube, dass uns ökologisch ganz schwierige Zeiten bevorstehen, wir schon darin stecken, die meistens auch gar nicht unbedingt was mit dem Klimawandel zu tun haben. Es ist da direkte, starke ökologische Probleme gibt, die vollkommen unabhängig davon ablaufen, ob wir jetzt 1 oder 2 Grad mehr in der Atmosphäre haben. Und dass der Klimawandel und die Diskussion darüber auch davon ablenkt. Und also ich glaube nicht, dass eine Apokalypse auf uns zukommt. Ich glaube, es wird schwierig und wir sollten uns eher darauf wappnen, damit umzugehen. Manchmal hat man auch so das Gefühl, dass in diesem Klimadiskurs wird so getan, als ob der Mensch da wie so ein monolithischer Block steht, der das auch gar nicht irgendwie bewältigen kann, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass wir, wenn sich das so bewahrheiten sollte, das sei jetzt mal so dahingestellt, und man geht mal davon aus, oder eins dieser Szenarien, selbst wenn es das mittlere ist, dann werden wir das sehr wahrscheinlich bei dem Ablaufen dieser Mechanismen, die da funktionieren, gar nicht mehr so richtig das auch aufhalten können. Dann wird es eher darum gehen, das jetzt so abzumildern und damit am besten mit umzugehen. Von daher, ich glaube, dass die Apokalypse ja da eher lähmt, sondern dass man dass die wirklichen Treiber und die klaren Probleme im ökologischen Bereich ansprechen sollte. Und aus unserer Perspektive ist der Liberalismus, der ja Träger gerade dieser Klimafrage ist, wesentlicher Antreiber dieser ökologischen Krise. Und deswegen ist es umso lustiger, dass er mit der Klimaideologie sich das so hervortut und an vielen Stellen einfach ganz grundsätzlich das Problem darstellt.
Klimaschutz und Naturschutz werden oft miteinander vermengt. Dabei ist das eine global, das andere regional, das haben Sie vorhin auch schon erwähnt. Kann man da konkret noch weitere, tiefere Unterschiede feststellen?
Der Klimaschutz ist oftmals sehr technisch, also muss er nicht unbedingt sein. Er hat sich aber immer mehr in diese Richtung bewegt. Also vor allem, ein Paradebeispiel dafür sind die Grünen in Deutschland, die sich auch von so einer grundsätzlichen, man kann es ein bisschen auch an der Entwicklung der Partei sehen, wenn es um ökologische Fragen geht. Sie hat sich sehr stark aus so einem Artenschutz, Anti-Atomkraft hat natürlich immer eine Rolle gespielt, sehr stark zu so einer technischen Machbarkeitspartei entwickelt, der es im Grunde Ökologie gleichbedeutend ist mit Energiewende. Und im Endeffekt ist jedes Windrad ist ein ökologischer Beitrag. Und das wird jetzt quasi nur noch gemessen in wie viel Strom wird mittlerweile über Erneuerbare produziert. Und also man bewegt sich da komplett in dieser technischen Logik und da ist es dann auch vollkommen egal geworden, ob dann in diesen Windrädern geschützte Tierarten sterben, ob Fledermäuse dann am Ende da durchgehäckselt werden oder der Rotmilan in seinem Bestand stagniert und in manchen Teilen in Deutschland, wo die Windraddichte relativ hoch ist, sogar abnimmt. Also Sachsen-Anhalt ist hier so ein Beispiel. Und diese neuen, also gerade mit Robert Habeck als Wirtschaftsminister, wird es immer weiter und immer weiter vorangetrieben. Es gibt auch diese ganzen Offshore-Anlagen, die jetzt im Bereich des Wattenmeer entstehen sollen, auch in der Nähe. Jetzt natürlich nicht direkt in dem Naturschutzsystem, aber so den Naturpark Wattenmeer als in dieser Abgrenzung wahrzunehmen, ist natürlich viel zu kurz gefasst. Das ist viel weiter, dieses Gebiet. Und dann haben diese Offshore-Anlagen, die da gebaut werden, natürlich auch Auswirkungen drauf. Und das zeigt es ganz gut. Also Klimaschutz, und dagegen wendet sich die Kehre auch massiv. Das ist genau diese Negativentwicklung, die wir im Naturschutz gesehen haben, er entwickelt sich zu so einem technischen Megaprojekt, was am Ende die Natur mehr zerstört, als dass es sie überhaupt irgendwie retten würde.
Ja, das ist meine nächste Frage gewesen. Im Namen der Klimapolitik werden ja neue Klimasteuern eingeführt. Das Land wird mit Windrädern und Solarparks zugepflastert. Schadet diese Energiewende der heimischen Natur und den Tieren?
In dieser Form auf jeden Fall. Also ohne Frage. Gerade die Windkraft auch in diesen Dimensionen. Also wir werden ja auch immer größer. Also die Windkrafträder werden immer größer. Mittlerweile muss man ja, wenn man, und Deutschland ist ein dicht besiedeltes Land, also wir können die jetzt auch nicht einfach relativ, wie zum Beispiel die USA, die das dann mal in großer Masse in irgendeine Wüste stellen kann, wo relativ wenig Menschen leben, muss man ja in Deutschland neben Tieren auch noch zeitgleich auf den Mensch Rücksicht nehmen. Da werden auch schon Emissionsschutzgesetze gerne mal aufgeweicht. Also dann gelten erstmal die Abstandsregeln. Also in Bayern haben auch strikte Abstandsregeln mal gegolten. Da wollte man die dann weiter aufweichen. Was da jetzt aktuell der Stand ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber da wird auf jeden Fall, also in Hessen ganz konkret, hat man die Abstandsregeln, die eingehalten werden müssen, zu Rotmilan-Nestern, die hat man einfach geschliffen unter einem grünen Umweltminister. Also das wurden die einfach herabgesenkt, weil man dann natürlich die benötigten Windkrafträder erst bauen kann. Und die ja auch, wie gesagt, nicht so nah an menschlichen Siedlungen stehen dürfen. Man ist deswegen einfach beschränkt in der Raumauswahl. Und das ist ein großes Problem. Dafür werden dann Flächen gerodet. Das, was oftmals übersehen wird, ist, dass natürlich auch, da müssen riesige Betonfundamente und einen Boden, die den ganzen Wasserhaushalt unmittelbar im Umfeld dieser Windräder komplett verändern. Also das sind so gerade so Faktoren, die man gerne übersieht, dass ganz viel, was beim Windrad manchmal auch stattfindet, gar nicht so sehr oben am Rotor passiert, sondern oftmals auch gerade unten. Und also aus einer streng naturschützerischen Perspektive ist die Energiewende ein Problem.
Die Angst vor Klimahorrorszenarien hat ja zu einer regelrechten Klimahysterie geführt, die vor allem junge Menschen in sektenartigen Gedankengebäuden gefangen hat. Steckt Ihrer Meinung nach eine Absicht dahinter?
Also ja, es steckt natürlich die Absicht dahinter, sie für die eigenen Ziele einzuspannen. Ich glaube auch, dass ganz viele Leute, die da aktiv sind, da ja auch wirklich dran glauben, dass sie da wirklich beseelt sind und die auch wirklich diese Apokalypse kommen sehen. Und dann sehen die natürlich den Handlungsbedarf. Und da muss man natürlich mit allen Mitteln arbeiten. Da muss man sich dann da muss alles verhindert werden. Man klebt sich auf die Straße. Und das ist sicherlich auch vorhanden. Es gibt natürlich Fonds, zum Beispiel, wenn es jetzt hier um erneuerbare Energien geht, da sind natürlich auch industrielle Spieler mit am Boot, die jetzt gerade, was die Energiewendefrage anbelangt, natürlich auch ein Interesse haben. Und das wird ja immer gerne übersehen. Also es wird ja gerade von grüner Seite oder von diesem linksgrünen bürgerlichen Milieu wird immer mit dem Zeigefinger auf die Kohleindustrie und auf die Atomindustrie gezeigt, was den Lobbyismus anbelangt, wo sie sicherlich an vielen Punkten recht haben. Aber zeitgleich schaut man, was jetzt die eigene Industrie angeht, schaut man weg. Also natürlich haben da etliche Spieler ein Interesse dran. Und vor allem wird auch übersehen, gerade da, dass zum Beispiel, wenn wir es jetzt schon über Energiekonzerne haben, RWE sich immer weiter zu einem Konzern erneuerbarer Energien ausbaut, der nämlich genau diese industrielle Megastruktur ins Land setzt, die es am Ende braucht. Das kann dann das Idyll, was da ja gerne gezeichnet wird, da ist dann irgendwo so ein Bauer, der baut sich da ein, zwei Windräder hin, von denen er dann profitiert. Das kann ja keine Energiewende tragen. Am Ende wird das dann auch ausgemacht von, wenn es gerade um die Großstruktur geht, von den ganz großen Industriespielern, die vorher in der Kohle waren oder das immer noch sind. Und da spielen natürlich auch knallharte Industrieinteressen oft eine Rolle. Und wenn sich da gerne anders schön dargestellt wird, als ob man davon frei wäre, dann ist das ein klassischer Selbstbetrug. Also da sind natürlich auch dementsprechend solche Interessen vorhanden, gar keine Frage.
Lassen Sie uns mal über Hitze sprechen und die heißesten Monate seit Aufzeichnung der Wetterdaten. In Österreich und in Deutschland haben die Gesundheitsminister sogenannte Hitzeschutzpläne entwickelt. Ich sehe da ein leichtes Schmunzeln in Ihrem Gesicht. Was halten Sie denn davon, Herr Schick?
Also ich finde das immer sehr, sehr amüsant, wie dann auf beiden Seiten des politischen Spektrums, da bin ich dann auch ein bisschen selbstkritisch, also auch unser eigenes Lager anbelangt, aber auch auf der Gegenseite. Wenn es dann mal im Winter ein bisschen wärmer ist, dann erblödet sich dann irgendjemand von den Grünen nicht darum, darauf hinzuweisen, dass jetzt der Klimawandel zugeschlagen hätte. Und auf der anderen Seite, wenn es dann irgendwann mal im April oder Mai dann mal ein bisschen kälter ist, dann kommt sofort quasi von FPÖ oder AfD dann mal gerne auch so der Hinweis, ja, also so kalt war es ja, also wir sind kurz vor der Eiszeit. Das ist auch alles eine auf beiden Seiten eine gewisse Panikmache und ich finde es spannend, dass man auf einmal 32 Grad im Schatten auf einmal als ein riesiges Problem anerkennt, was man irgendwie bekämpfen müsste. Man hat manchmal so das Gefühl, dass die Leute den Sommer abschaffen wollen. Ich glaube, was entscheidend ist und worauf sich dann ja am Ende auch berufen wird, sind eher die Durchschnittsdaten und weniger dann solche Spezialereignisse. Das ist genauso, wie man sich daran anfängt, darauf zu versteifen, zu sagen, naja, dieses Flutereignis, das war jetzt ganz genau, kann man auch mit absoluter Sicherheit sagen, ist auf den Klimawandel zurückzuführen. Das halte ich für sehr vage und eigentlich komplett unzulässig. Wenn überhaupt, ließe sich sowas ableiten über einen ganz langen Zeitrahmen, wenn man jetzt sagt, okay, wir hatten mal vor 200 Jahren irgendwie 30 Überflutungen und jetzt haben wir 100, dann ist da vielleicht ein genauer Trend zu erleben. Aber ob jetzt genau das Flutereignis, das schreckliche Flutereignis im Ahrtal oder was jetzt in Bayern passiert ist, ob das jetzt unbedingt mit dem Klimawandel in Zusammenhang hängt, das ist dann doch irgendwie sagen wir mal, eine spezielle Wahrheitsfindung.
Herr Schick, Sie kritisieren den Zustand, dass die Wirtschaft auf ein stetiges Wachstum ausgelegt ist und darauf auch angewiesen ist. Dies sei der systematische Antrieb der Naturzerstörung. Welche Lösungsansätze oder Alternativen gibt es denn für die Wirtschaft, um nachhaltig zu sein?
Wir müssen aus einer grundlegenden Perspektive heraus, dass immer das Mehr besser ist. Also, dass wir noch mehr produzieren müssen und es noch mehr an den Mann gebracht werden muss. Das wäre schon eine Revolution. Wir müssen ja gar nicht davon sprechen, dass es weniger wird. Das wäre ja schon quasi die massive Umwälzung. Also, es wäre ja schon erstmal ein erster Schritt, mit dem aktuellen Status quo einfach nur zu arbeiten. Das ist übrigens auch ein Problem, vor dem die Energiewende steht. Man rechnet ja bei der Energiewende die ganze Zeit damit, dass der Energieverbrauch relativ gleich bleibt oder vielleicht sogar absinkt. Aber wenn man in diesen Rahmenbedingungen bleibt, die nun mal aktuell existieren, dann muss auch irgendwann selbst der Energiewendepark mehr werden und noch mehr werden, weil, wie sich durch die Geschichte zeigt, wir verbrauchen immer nur mehr Energie, auch wenn da mal vielleicht zwischendurch bestimmte Dellen einknallen. Ich glaube aber auch, dass gerade die Veränderung unserer Wirtschaftsweise entscheidend sein wird, um konservative Werte durchsetzen zu können und die auch wieder mehr mehr Signifikanz innerhalb der Gesellschaft zu geben, weil das sind zum Teil auch einfach Nachhaltigkeitsaspekte. Also wenn wir uns mal, es gibt ja die Sinus-Studie über Einstellungsmerkmale in den einzelnen Milieus, und wenn wir uns mal das konservative Milieu anschauen, dann ist da ein unheimlicher ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Man trägt das nicht so heraus, also man macht damit jetzt nicht so eine Werbung, aber da ist dann oftmals dieser Ansatz, ich verwende ein Gut wirklich, bis es gar nicht mehr geht. Und ich brauche das nicht unbedingt neu, sondern das wird dann auch nochmal geflickt, das wird dann nochmal repariert. Und das ist genau das, was mir vorschwebt, was schon mal der erste Ansatz wäre, um eher in so einen, ich nenne es mal, gerades Nullwachstum zu kommen, ist, dass wir damit genau so arbeiten. Und was sich dann auch real zeigt, ist, dass diese Leute den ökologischsten Lebensstil haben. Und die sind dann oftmals auch ganz stark bei sich vor Ort verortet und haben nicht so einen kosmopolitischen Blick auf die Dinge, und so ein kosmopolitischer Lebensstil, der kostet ja, also der hat einen, da wären wir wieder bei dem eingangs verwendeten Wort, der hat ja einen entsprechenden ökologischen Fußabdruck, und ich glaube, dass gerade das die konservativ-ökologische Wende beinhaltet, und ich glaube, dass dahin auch der Weg wieder zu einer besseren Gesellschaft führt, die in sich selbst ruht.
Diskutiert man über Umweltschutz, kommt auch sehr schnell das Thema Überbevölkerung auf den Tisch. Ist eine Überbevölkerung ein regionales oder ein globales Thema Ihrer Meinung nach?
Es ist mittlerweile ja ein globales Thema. Also wir als Europäer waren die Vorreiter, was das angeht. Wir haben uns Anfang des 19. Jahrhunderts, im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts ja explosiv vermehrt, und dann sind alle anderen sind ja mittlerweile nachgezogen, und mittlerweile, also es ist am Abflauen, aber wir sind ja auf einem ungeahnt hohen, also das gab es ja noch nie geschichtlich, dieses Niveau, und in Afrika, in bestimmten Ländern, selbst in Afrika ist es mittlerweile auch schon abgeflaut, aber in bestimmten Ländern wie im Niger sind wir immer noch bei 6 Kindern pro Frau. Und das birgt natürlich Explosionsstoff, also gesellschaftlichen. Das hat es auch in Europa bedeutet. Also es war für uns auch, sagen wir mal, turbulente Jahrhunderte, die auch irgendwo auf die Bevölkerungsexplosion zurückzuführen sind, weil die Leute müssen ja auch versorgt werden. Da gibt es Ansprüche, die dann da laut werden. Und insgesamt, man sieht es jetzt, der globale Süden möchte jetzt nachziehen. Und was das Lebensniveau angeht. Und in Teilen tut er das ja auch schon. Also gerade wenn wir jetzt nach Lateinamerika oder auch nach China blicken, Indien ist, was ja mittlerweile auch ein Milliardenland ist, sind die nächsten. Und das in der Logik, das, was ich mit dem Wachstum vorhin meinte, in der Logik des Systems, es spielt ihm perfekt in die Hände, weil man hat natürlich den nächsten Absatzmarkt. Aber für die Natur ist das natürlich ein riesiges Problem. Also wir allein in Europa sind ja schon Hochverbraucher, die alles, sagen wir mal, an die Grenze des Kippens bringen, wenn nicht eh schon drüber hinaus sind. Wenn es noch der ganze andere Rest auf unser Niveau kommt, dann wird das schwierig, und das ist ein großes Problem. Es spricht in der Form, wird es in dieser direkten Beziehung auch kaum angesprochen im Mainstream. Also dass man am Ende quasi dass eine ökologische Lebensweise wahrscheinlich nur dann möglich ist, wenn die Bevölkerungszahl wieder abnehmen sollte. Das Problem ist natürlich, dass man jetzt auf diesem Niveau ist und man muss dieses Niveau irgendwie versorgen. Das ist so eine Frage, die man sich auch gerade, wenn es jetzt um die alternative Landwirtschaft geht, die dann gerne ausgeblendet wird. Weil es geht ja nicht darum, die Leute jetzt irgendwie über den Jordan zu schicken, ganz und gar nicht. Aber da langsam wieder auf ein Niveau zu kommen, wo man leben kann, ohne dass man die Ressourcen, die begrenzten Ressourcen, die wir haben, ohne dass man die übernutzt.
Was würden Sie denn unseren Zuschauern raten, die sich ganz konkret für den Naturschutz einsetzen wollen? Was gibt es möglicherweise zu bedenken?
Also ich würde als allererstes mal auf regionale Initiativen hinweisen da. Wenn man wirklich sich für Naturschutz einsetzen will, dann findet man oftmals auch regional noch Gruppierungen. Es gibt nicht immer nur den großen NABU, die auch weniger ideologisch mit dem linken Naturschutz mitlaufen, da wo man auch seinen Platz finden kann und die auch die richtigen Ansätze haben, die auch wirklich diesen kleinteiligen Naturschutz noch machen. Da sei zum Beispiel jetzt ganz konkret mal auf dieses Habichtskaus-Projekt, das VLAB in Bayern hingewiesen, die es im Bayerischen Wald betreiben. Unmengen an Initiativen, die sich gegen die Energiewende stemmen, auch gerade regional. Das sind natürlich Faktoren, wo man sich einbringen kann. Und ansonsten, wenn es jetzt um das persönliche Leben geht, dann eigentlich daran orientieren, was ich in der Darstellung dieses konservativen Lebensstils so ein bisschen deutlich gemacht habe. Das halte ich für, also dieses in sich selbst an einem Ort ruhen, gibt es auch einen spanischen Begriff, Querencia, für dieses Zuhause sein. Das halte ich für ganz essentiell, dass man nicht diesen losgelösten Lebensstil pflegt. Ich reise von einem Ort zum anderen, ich wohne da 2 Jahre und hier 3, sondern dass man einen Punkt findet, an dem man sich im wahrsten, tiefen Sinne des Wortes niederlässt. Und damit leistet man schon einen erheblichen ökologischen Beitrag. Und das halte ich für eine sehr konservative Sache, für die richtige Sache.
Ihre Naturschutzzeitschrift trägt den Namen Die Kehre. Was hat es genau mit diesem Namen auf sich, beziehungsweise was soll gekehrt werden, Herr Schick?
Es geht dabei ja um eine Abwendung vom aktuellen Prozess, dass wir eine Kehrtwende brauchen. Und im Endeffekt beinhaltet diese Kehre das, was ich jetzt schon im Laufe des Interviews immer mal so wieder dargelegt habe. Also, dass wir von dieser ortlosen Gesellschaft, von einer ortsgebundenen Gesellschaft zurückkommen, dass der regionale Fokus existiert und das quasi vom Globalen, wenn wir jetzt mal den Globalismus als den großen Auswuchs und das große Problem für die ökologische Krise sehen, vom Globalen eben wieder den Schritt zurück ins Regionale machen. Und wenn man das konsequent durchzieht auf etlichen Ebenen, dann wird sich automatisch diese ökologische Kehre daraus ergeben.
Vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und die Hintergrundinformationen, Herr Schick. Weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Kehre.
Ja, vielen Dank.